Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sind Berichte über Gewalttaten gegen Frauen und zum Teil detaillierte Darstellungen von Verletzungen enthalten. Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Beim letzten Mal haben wir euch von Liz Stride und Catherine Eddowes erzählt, die beide in einer Nacht kurze Zeit voneinander ums Leben kamen bzw. ermordet wurden. Mhm. Heute wollen wir über Mary Jane Kelly sprechen, die als letzte der sogenannten kanonischen Fünf gilt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir diesen Ausdruck eigentlich nicht so gerne mögen. Aber Mary Jane Kelly ist, glaube ich, auch somit das berühmteste Opfer, wenn man über Jack the Ripper spricht.
Ja, also zumindest eins, um das sich viele Legenden ranken bis heute.
Genau. Warum das so ist und was da genau passiert ist, werden wir heute berichten. Zunächst wollen wir aber einmal schauen, was es eigentlich nach diesem Double Event, nach diesem Zweifachmord in einer Nacht bei der Polizei passiert. Und zwar ist zum einen Inspektor Frederick Eberlein, den haben wir auch schon mal ganz kurz vorgestellt, also ein ehemaliger Uhrmacher, hat lange Zeit im East End gelebt und kannte das Viertel sehr, sehr gut und ist 1863 dann bei der Metropolitan Police eingestiegen und wurde auch immer relativ schnell nach oben befördert, aufgrund vermutlich auch seiner guten Kenntnisse des East Ends. Also der kannte da seine Pappenheimer, der kannte die Straßen. Der kannte die Kriminalität und die Situation und konnte dadurch halt der Polizei wertvolle Dienste erweisen. Und was noch passiert ist, der Leiter der Kriminalabteilung, also des CID, war Sir Robert Anderson. Doch der war unmittelbar nach Amtseintritt in den Urlaub gereist auf den Kontinent. Das hatte so ein bisschen damit zu tun, der Mann war relativ stark ausgebrannt. Der hatte vorher in London viel gegen den irischen Terrorismus unternommen, hat da ordentlich geackert und war einfach durch, wie man so schön sagt, und war dann halt auf dem Kontinent, um sich zu erholen. Das Dumme war, dass er sein Amt übernommen hatte, kurz bevor die Whitechapel-Mordserie dermaßen eskaliert ist im Spätsommer. Nach dem Zweifachmord an Stride und Eddowes ist der Druck auf die Polizei, der öffentliche Druck durch die Presse, durch die Gesellschaft so hoch geworden, dass Anderson seinen Urlaub abbrechen muss und auch nach London zurückkehrt.
Man muss wirklich an dieser Stelle auch nochmal betonen, wie sehr auch die Presse in ihrer Berichterstattung über die Taten eskaliert. Also das ist wirklich, ja, das sind so dermaßen viele Artikel, jeden Tag, jede Zeitung. Also die Menschen hören und lesen andauernd davon. Und da breitet sich natürlich auch ein Unwohlsein aus, ne, und eine Angst.
Ja, und wie gesagt, der Druck auf die Polizei und die Behörden. Der war auch in dem Fall jetzt so hoch, dass auch der Innenminister Matthews auf die Idee kam, wie wäre es denn mit Bluthunden? Könnte man nicht Bluthunde einsetzen und die auf die Fährten setzen, um den Mörder zu fangen?
Eigentlich keine schlechte Idee.
Vor allem eine äußerst neue Idee, denn das wurde damals noch gar nicht gemacht. Und weil es so neu war, war der Commissioner Warren, also der Polizeichef Charles Warren, äußerst skeptisch, ließ sich aber überreden und es wurden Bluthunde organisiert. Und zwar waren damals die Tiere, wie gesagt, noch nicht im Obhut der Polizei, sondern mussten von einem privaten Züchter besorgt werden. Und es kamen zwei Hunde namens Barnaby und Burgo. Hier habe ich auch wieder einen ganz schönen Zeitungsartikel aus der Times vom Mittwoch, dem 10. Oktober. Da steht: Mr. Bro, das war der Züchter, testete Barnaby und Burgo am Montagmorgen um 7 Uhr im Regent's Park. Der Boden war mit dickem Reif bedeckt, aber die beiden machten ihre Sache gut und verfolgten erfolgreich einen jungen Mann, der etwa 15 Minuten Vorsprung hatte, über fast eine Meile. Am Montagabend wurden sie erneut im Hyde Park geprüft. Es war natürlich dunkel und die Hunde wurden an der Leine geführt, wie sie es auch bei einem Einsatz in Whitechapel tun würden. Sie erfüllten die ihnen gestellte Aufgabe wieder mit Erfolg und gestern Morgen um 7 Uhr fand die Prüfung vor Sir Charles Warren statt. Insgesamt wurde ein halbes Dutzend Läufer absolviert, wobei Sir Charles Warren in zwei Fällen als Gejagter fungierte. Wegen der Kälte der Fährte am gestrigen Morgen arbeiteten die Hunde sehr langsam, bewiesen aber, dass sie in der Lage sind, völlig fremde Personen aufzuspüren, auf deren Fährte sie gelegt worden waren. Die Hunde wurden von Sir Warren gekauft, damit sie beim Bedarf von der Polizei zur Aufdeckung von Verbrechen eingesetzt werden können. War also ein voller Erfolg, der Test, und Warren war überzeugt, dass Bluthunde eine ganz gute Sache wären. Und so wurden die halt jetzt bereit gehalten für den Fall, dass sie bei weiteren Morden eingesetzt werden könnten.
Genau, aber nichtsdestotrotz gab es da auch immer noch viele in der Polizei, die skeptisch waren gegenüber den Bluthunden oder beziehungsweise gegenüber dem Einsatz der Bluthunde.
Ja, kleiner Spoiler, in der Whitechapel-Mordserie wurden keine Bluthunde mehr eingesetzt. Überhaupt dauerte das, bis die britische Polizei den Nutzen von Polizeihunden wirklich erkannte. Und erst in den 1930er Jahren wurden Hunde angeschafft in den Polizeibehörden, aber dann mehr zum Angriff und weniger zur Fährtensuche.
Genau, das ist ja auch was, das diese ganze Geschichte um die Whitechapel-Morde auszeichnet, dass viele Polizeivorgänge oder viele Dinge, die die Polizei benutzt, hier auch zum ersten Mal entweder versucht wurden oder zumindest, jemand daran gedacht hat, das zu versuchen. Dazu hören wir gleich auch noch mehr.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten in den ersten Folgen, aber die Whitechapel-Mordserie, so schrecklich sie auch sind, und ja, es ist das berühmteste Whodunit in der Kriminalgeschichte, aber sie waren ein absoluter Beschleuniger von polizeilichen Ermittlungsmethoden, was das angeht. Also vieles wurde erstmals ausprobiert und hat sich teilweise auch durchgesetzt und wird heute noch so gemacht.
Ja, genau, und zwar inspirierend für die Polizei oder polizeiähnliche Einrichtungen zu der Zeit weltweit, ne? Weil Großbritannien eben diese weltweite Rolle hatte, von der wir ja schon in der ersten Folge berichtet hatten und was ja sicherlich auch ziemlich bekannt sein dürfte.
Genau. Und wir hatten in einer Folge auch schon den Dear Boss Brief vorgestellt, wo das erste Mal das Pseudonym Jack the Ripper verwendet wurde. Und heute wollen wir auch nochmal von ein paar Schreiben berichten, die auch äußerst interessant sind. In den Hunderten und Tausenden von Briefen, die da insgesamt noch kamen, deutlich hervorstechen. Und das erste Schreiben, oder besser gesagt, das war eine Postkarte, traf nur wenige Stunden nach dem Zweifachmord an Stride und Eddowes ein, und zwar am 1. Oktober in der Central News Agency. Die Postkarte war mit einem roten Stift geschrieben und die Farbe war teilweise schon verschmiert, aber die Handschrift war der des Dear Boss Briefes sehr ähnlich. Und auf der Postkarte stand: Ich habe nicht gescherzt, lieber alter Boss, als ich Ihnen den Tipp gab. Sie werden morgen von Saucy Jackies Arbeit hören. Diesmal doppelt. Nummer 1 hat etwas geschrien, konnte nicht richtig fertig werden. Hatte keine Zeit, die Ohren für die Polizei zu holen. Danke, dass Sie den letzten Brief zurückgehalten haben, bis ich wieder arbeiten konnte. Jack the Ripper. Diese Postkarte ist als Saucy Jack Postkarte bekannt geworden. Und ein paar Dinge daran fallen auf. Also zum einen haben wir hier die Anrede Dear Old Boss. Also wieder erneut eher ein amerikanischer als ein britischer Ausdruck und auch direkter Bezug auf den Dear Boss Brief. Auch die Handschrift, habe ich ja gesagt, waren sehr ähnlich. Mhm. Könnte also möglicherweise der gleiche Verfasser sein. Und bei dem Dear Boss Brief, hatten wir auch berichtet, geht man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das Werk eines Journalisten, ein oder mehrerer Journalisten war. Der andere Punkt, der hier auffällig ist, ist der Inhalt. Zum einen haben wir ja berichtet, der Zeuge Israel Schwartz gesehen, wie Lestrade zu Boden gestoßen wurde und dreimal kurz, allerdings nicht sehr laut, aufgeschrien hat. Außerdem, an Strides Körper gab es ja keine weiteren Verstümmelungen, außer dem Kehlenschnitt. Und in der Postkarte steht, Nummer 1 hat etwas geschrien, konnte nicht fertig werden. Der zweite inhaltliche oder die zweite inhaltliche Auffälligkeit ist, dass die Ohren von Catherine Eddowes verstümmelt waren. Also zwar das ganze Gesicht, aber auch die Ohren waren eingeschnitten. Teilweise so stark, dass sie später in der Leichenhalle sogar abgefallen sind, als man die Leiche entkleidet hat. Und in der Postkarte steht, hatte keine Zeit, die Ohren für die Polizei zu besorgen. Was faktisch ja richtig ist. Jetzt kann man natürlich drüber spekulieren. Oder sagen wir mal so, man geht auch davon aus, dass diese Karte nicht echt ist. Das heißt, dass sie nicht vom Mörder geschrieben wurde.
Genau.
Man könnte ja sogar vermuten, dass Stride und Eddowes gar nicht durch die gleiche Hand gestorben sind.
Was vielleicht immer wieder dazu führt, dass man sagt, das ist aber ja wahrscheinlich direkt Täterwissen, weil das ja so schnell im Grunde auf die Tat folgt, diese Postkarte, ne? Dass man sagt, die Person hätte ja gar nicht diese Fakten kennen können, hätte sie nicht Täterwissen gehabt. Und das ist nicht so. Und das hängt wiederum zusammen mit der Post der damaligen Zeit. Denn das ist einfach anders gewesen, als es heute ist. Die Post wurde mehrmals am Tag eingesammelt und auch ständig ausgetragen. Das kann man sich ja auch vorstellen, ne? Die Menschen wollten ja damals auch schnell miteinander kommunizieren und da war das eben das Mittel der Wahl.
Das heißt, der Verfasser könnte in der Zeitung die ersten Berichte über den Zweifachmord gelesen und direkt daraufhin die Postkarte verfasst haben.
Genau, oder das von irgendwem gehört haben, durch Gerüchte, die sich schon rumgesprochen hatten oder so. Also es war nicht so dicht nach der Tat notwendigerweise, dass es der Täter, die Täterin gewesen sein muss.
Genau, aber diesmal wurde auf jeden Fall anders reagiert, denn die Central News Agency nahm die Postkarte deutlich ernster als einst noch den Dear Boss Brief, hat die Karte also direkt an Scotland Yard weitergeleitet. Und Scotland Yard sah natürlich auch die Verbindungen zwischen dem Dear Boss und der Saucy Jack Postkarte und hat Faksimiles angefertigt. Und zwar in der Form, dass diese an die Tageszeitung, die Presse, aber auch an Polizeiwachen verteilt wurden und auch Aushänge gemacht wurden, weil man hoffte, dass die Handschrift möglicherweise erkannt werden würde. Das war natürlich auch alles wieder eine ganz gute Nahrung für die Journalisten. Und wenn man sich die Berichterstattung über die Doppelmordnacht, so wollen wir sie mal nennen, ansieht, reicht die Berichterstattung Anfang Oktober von reißerisch bis sachlich über unter ferner Liefen sei erwähnt bis äußerst detailliert. Also das gesamte Spektrum.
Ja, eine Sache, die vielleicht auch noch spannend ist, ist, dass auf der Karte auch, naja, Flecken waren einer roten Substanz. Man hätte vielleicht annehmen können, es sind Blutflecken, waren es wahrscheinlich nicht, eher Farbflecken oder sowas ähnliches. Aber spannenderweise befand sich auf der Rückseite der Karte ein Finger- oder Daumenabdruck. Und da wurde schon, da ja diese Faksimiles veröffentlicht worden waren, das heißt, man sah diesen Daumenabdruck auch, durch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass man ja diesen Fingerabdruck vielleicht untersuchen könnte. Denn ganz, ganz, ganz neu gab es ja das Fingerabdruckverfahren. Man begann sich bewusst zu werden, dass Fingerabdrücke ja hoch individuell sind und man anhand des Fingerabdruckes eben eine Person identifizieren könne. Das Verfahren war auch 1886 schon an die Metropolitan Police herangetragen worden, aber man hatte zu der Zeit noch kein Interesse, das zu verwenden, weil man nicht daran glaubte. Und so kommt es auch, dass dieser Hinweis aus der Öffentlichkeit nicht weiter verfolgt wird. Das heißt, dieser Fingerabdruck wird nicht analysiert. Es wird nicht geschaut, ob man anhand dessen jemand identifizieren kann. Erst ab den 1890er Jahren wird übrigens das Fingerabdruckverfahren in der Polizeiarbeit verwendet. Das erste Mal 1892 in Argentinien. So, Entschuldigung, kleiner Exkurs. Aber ich fand das ganz spannend, weil das ja auch so eine so wichtige Quelle heute für Beweise beziehungsweise Indizien zumindest ist und damals eben als quasi Humbug abgetan wurde durch die Polizei.
Ja, und was ganz spannend ist, du hast ja gerade gesagt, Hinweise aus der Öffentlichkeit. Also das waren konkret Leserbriefe, die in den großen Tageszeitungen veröffentlicht wurden, wo wirklich Leser gesagt haben, da ist ein Daumenabdruck drauf. Darauf kann man auch sehen, ist es erstmal ein Mann oder ist es eine Frau? Und dann sollte man diesen Daumenabdruck mal aufnehmen und den vergleichen mit bekannten Straftätern oder so. Das zeigt im Grunde zwei Dinge. Die Whitechapel-Morde und jetzt insbesondere das Phantom mit dem Namen Jack the Ripper hat die Menschen beschäftigt. Im Westen der Stadt, also in den besseren Stadtteilen, war man fasziniert. Das heißt, man hat sich Gedanken gemacht, wie kann man die Person fangen. Beispielsweise ein Zeitungsartikel im Echo sagt, zahlreiche Amateurdetektive sind, so gut sie können, dabei die Hintergründe dieses außergewöhnlichen Verbrechens zu erforschen. Laut dem Londoner Korrespondenten der Times ist kein geringerer als ein Direktor der Bank von England so besessen von seiner Überzeugung, den Mörder zu finden, dass er sich als Tagelöhner verkleidet, in Pubs, Gemeinschaftsunterkünften und anderen möglichen Aufenthaltsorten aufhält und diese auskundschaftet. Also die Faszination ist da. Alle wollen irgendwie Teil dessen sein, was auch die vielen Bekenner oder falschen Bekennerbriefe wiedergeben. Diese Faszination führte auch zu einem ganz ekligen Phänomen, was es leider heute immer noch teilweise gibt, das sogenannte Slumming. Das heißt, die Oberschichten begannen die Armenviertel, also die Slums, zu besuchen. Aus Neugier, aus Sensationslust oder einfach aus purer Unterhaltung. Es wurden richtige Touren angeboten, wie wir es ja heute auch noch kennen mit den Ripper Walks in London, wo man durch die Viertel streift und sich zeigen lässt, wo die Morde passiert sind. Das gab es damals schon. Danach ist man dann wieder schön in den Westen zurückgefahren und dann gab es noch ein leckeres Abendessen. Aber es gab geführte Kutschentouren von besser gestellten Menschen, die durch diese Armenviertel gefahren sind.
Ja, wir hatten das ja schon erwähnt im Zuge des Todes von Annie Chapman. Da fing das ja schon an, dass da wirklich, ja, die haben dann da Essensstände aufgebaut, ne, für all die Menschen, die da hinkamen, um sich das anzuschauen und so weiter. Also das war wirklich, ja, ein Tagesausflugsziel, ein Spektakel.
Ja.
Und das ist natürlich noch ein bisschen anders. Also jetzt kann man von so Jack the Ripper-Touren halten, was man will, aber das waren ja noch die Menschen, die es direkt betroffen hat. Also die haben da ja noch gewohnt. Man hat sich wirklich dieses Elend angeschaut, man hat sich da die Kinder vorführen lassen und dann darüber Bemerkungen gemacht, wie abgerissen die vielleicht aussahen oder was auch immer. Also das war wirklich, naja, vielleicht dieser Gesamtsituation auch nicht unbedingt zuträglich, von der wir ja schon erzählt hatten.
Genau. Und auf das East End wirkte Jack the Ripper ganz anders. Da war es natürlich weniger Faszination an der Mordserie als vielmehr Angst, nackte Angst. Ich habe hier einen ganz schönen Artikel aus den Dortmunder Nachrichten vom 9. Oktober 1888. Man sieht, es war kein rein britisches Phänomen, sondern sowohl auf dem Kontinent als aber auch überall anders auf der Welt wurde darüber berichtet. In den Dortmunder Nachrichten stand: Im Ostende Londons ist eine förmliche Schreckensherrschaft eingetreten. Handel und Wandel stockt in den Verbrecherstraßen und der weibliche Teil der Bevölkerung wagt sich abends nur unter starker Bedeckung hinaus. Diejenigen, welche vielleicht nützliche Auskunft erteilen könnten, zittern und zagen bei dem Gedanken an den rachsüchtigen Mordstahl des Halsabschneiders. Und nur widerwillig lassen sich die etwaigen Freundinnen der Ermordeten bewegen, die Leichen anzuschauen, um ihren Namen und Herkunft festzustellen. Ihnen schwebt nur der angebliche Brief des Mörders vor, der vor einigen Wochen die Zahl seiner zukünftigen Opfer auf 20 bestimmte. Und dazu sind dann zwei wirkliche, mit roter Tinte geschriebene Briefe voll grässlichen Hohns hinzugekommen, welche am vorigen Donnerstag und gestern Morgen im Büro einer hiesigen Telegrafenagentur einliefern. Sie sind von Jack dem Aufschlitzer unterzeichnet. Der Artikel gibt ein paar Punkte wieder, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Es gab auch Schreiben, wo drin stand, ich werde weiter töten, bis ich 20 Frauen getötet habe. Die waren so unter ferner Liefen. Aber es gibt ganz gut wieder, dass die Straßen auch langsam leer wurden. Die Menschen trauten sich nicht mehr raus. Es gibt auch die Berichte, dass die Theater deutlich Umsatzeinbußen hatten. Also nicht nur Theater, Music Halls, alle öffentlichen Vergnügungsstätten. Und das merkte natürlich auch der Handel. Das führte dazu, dass sich Selbstjustiz auch organisierte. Das geschah schon relativ früh. Also direkt nach dem Mord an Martha Tabram haben sich schon gut 70 Anwohner in einem sogenannten Vigilance Committee zusammengefunden. Man würde das am besten als Bürgerwehr bezeichnen. Das war damals die St. Jude's Bürgerwehr. Die haben sich einfach zur Aufgabe gemacht, nachts die Straßen zu bewachen. Das war dann in dem Falle beispielsweise von 11 Uhr abends bis 1 Uhr morgens. Aber je mehr Morde stattfanden, desto größer wurde der Druck, der wirtschaftliche, den die Händler verspürten, als aber auch die Sorge, dass die Behörden einfach nicht genug tun. Und die Händler, die jetzt wirklich um ihre Existenz fürchteten, breiteten diese Bürgerwehren stärker aus. Und da kommen wir jetzt zu einer ganz bekannten.
Ja, genau. Nämlich schon 10 Tage nach dem Tod von Polly Nichols, von dem wir ja schon gehört haben, gründete sich am 10. September 1888 die Whitechapel Bürgerwehr, also das Whitechapel Vigilance Committee. Selber nannten sie sich das Mile End Vigilance Committee. Und zwar bestand das aus Unternehmern aus Whitechapel, du hattest ja schon gesagt, es ging da ja auch um Geschäftsleute vorrangig. Und zum Präsidenten der ganzen Unternehmung wählte man einen Herrn namens George Aiken Lusk. Das war ein Bauunternehmer aus Whitechapel. Und Grund für diese Gründung war, wie du schon eben sagtest, natürlich die Angst auf den Straßen, dass darunter die Geschäfte litten. Und dass man natürlich unzufrieden war mit dem Fortschritt, den die Polizei erzielte bei der Tätersuche. Und in dem Zusammenhang ganz besonders die Tatsache, dass keine Belohnung ausgeschrieben wurde für die Ergreifung des Täters. Darauf bestand man immer wieder, da betrieb man dann auch Lobbyarbeit und versuchte das zu ändern, setzte auch eine eigene Belohnung aus.
Dies war auch etwas, was man Sir Charles Warren immer zuschob, dass keine Belohnung ausgesetzt wurde auf mögliche Hinweise. In Wirklichkeit hing das aber an Innenminister Matthews. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, wenn es später darum geht, was aus Charles Warren geworden ist.
Und diese Bürgerwehr, da sie ja nun nichts erreichen mit ihren Forderungen nach der Ausschreibung einer Belohnung, formen eben auch sozusagen eigene Streifen. Das heißt, sie stellen selber Menschen an, dabei vor allem arbeitslose Männer, die sie dann eben quasi rund um die Uhr auf Streife durch Whitechapel schickten. Und die sollten dann aufpassen, dass da kein Unrecht geschah auf den Straßen.
Sie wollten das Gefühl der Sicherheit auf die Straßen zurückbringen.
Genau, weil man das Vertrauen in die Polizei eben nach und nach verlor. Offensichtlich passieren ja trotz der Polizeistreifen diese schrecklichen Verbrechen.
Das Komitee aus diesen 16 Händlern, die das Vigilance Committee bildeten, traf sich jeden Abend um 21 Uhr in einem Pub, The Crown, und mit Einsätzen der Sperrstunde begannen die Patrouillen aus diesen Freiwilligen. Die bekamen dafür auch sogar einen kleinen Lohn. Zusätzlich bekam jeder eine Polizeipfeife, Stiefel und ein Knüppel. Und so ausgestattet zogen sie dann los, wie gesagt, ab Sperrstunde bis in die frühen Morgenstunden und passten auf, dass nichts passiert.
Genau. Und so bekam natürlich diese Bürgerwehr auch nach und nach einen großen Ruf, ne, in der Gegend. Das ist ja ganz klar. Im gesamten East End war das bekannt. Man war natürlich auch dankbar dafür. Und vor allem der Präsident, George Lusk, der stand sehr, sehr stark im Mittelpunkt.
Ja, er wurde zu einer Art Galionsfigur, ne? Und damit aber auch zu einem Ziel.
Genau, aber er war eben auch immer wieder in der Presse. Er war immer wieder auf öffentlichen Veranstaltungen und hielt da Reden und versuchte eben sehr, sehr stark die Ergreifung des Täters voranzutreiben und die Sicherheit wiederherzustellen. Und deshalb bekam er auch immer wieder solche Briefe, so eine Bekennerschreiben zugeschickt, genauso wie die Presseagenturen. Und weil Lusk so in der Öffentlichkeit stand, bekam er auch immer wieder solche Bekennerschreiben zugeschickt. Das war natürlich für ihn auch sehr verstörend, das kann man sich ja vorstellen. Und wurde zum Beispiel auch auf der Straße angesprochen oder im Pub mit vermeintlichen Hinweisen. Und das waren teilweise wohl auch ziemlich, naja, schräge Gestalten, die ihn da kontaktiert haben.
Ja, beispielsweise ein Schreiben, was er bekommen hat, lautete: Sag, Boss, du scheinst verdammt ängstlich zu sein. Ich schätze, ich würde dich gerne ärgern, aber ich kann die Zeit nicht genug anhalten, um deine Jungs mit mir fangen spielen zu lassen. Aber ich hoffe, dich zu sehen, wenn ich mich nicht zu sehr beeilen muss. Bye, bye, Boss. Also, ja, man sieht wieder dieses Trittbrettfahren von dem bekannten Dear Boss Brief. Also Wordings werden übernommen, man versucht einzuschüchtern. Man geht heutzutage von aus, psychologisch gesehen, als aber auch ein Teil des gesellschaftlichen Denkens in der viktorianischen Zeit ist, dass viele Bürger Teil dieser großen Geschichte oder immer größer werdenden Geschichte sein wollten. Und wenn es nur damit ist, dass sie solche Karten schreiben oder solche Botschaften schreiben und damit vielleicht sogar am Ende in der Zeitung landen.
Und am Ende vielleicht auch einfach ein bisschen was Hässliches sagen wollten. Das kennt man ja heute auch noch, ne? Man denke an so die ganzen Trolls im Internet.
Ja, ganz genau. Kann man ganz gut vergleichen.
Ja, in der Tat.
Eine Begebenheit ist allerdings recht interessant, und zwar vom 15. Oktober. Da arbeitete eine Emily Marsh im Lederwarengeschäft ihres Vaters. Und zwar passierte es so, dass gegen 1 Uhr nachts betrat ein großer, schlanker Mann mit hellem Teint, dunklem Vollbart von ungefähr 1,80 Meter Größe den Laden. Er trug einen weichen Filzhut, den hatte er sich tief ins Gesicht gezogen, und einen langen schwarzen Mantel. Und Emily Marsh gab an, dass unter dem Mantel meinte sie eine Art Stehkragen zu sehen, wie beim Geistlichen. Der Mann sprach sie mit möglicherweise irischem Akzent an und verwies auf ein Plakat dieses Vigilancy Committees, welches im Laden hing, und fragte Emily Marsh, ob sie die Adresse von George Lusk kenne.
Ja, aber Miss Marsh, die kennt die Adresse auch nicht, ist aber trotzdem natürlich hilfsbereit und schaut deswegen in der Zeitung nach, denn da ist zumindest ein Teil der Adresse abgedruckt, also die Straße, aber nicht die Hausnummer.
Sie verweist aber auch darauf hin, dass man Lusk und das Komitee in diesem Pub, The Crown, treffen kann. Das möchte der Unbekannte aber nicht, und er sagt, er möchte keinen Pub betreten, was auch so ein bisschen creepy ist. Mhm. Der Unbekannte notiert sich diese Adresse in einem Notizbuch und verlässt wieder den Laden. Diesen Vorfall angesprochen, gab George Lusk im Nachhinein an, dass eine Person, auf die diese Beschreibung von Emily Marsh passen könnte, nie bei ihm vorstellig war.
Nee, das nicht. Aber am nächsten Tag, also nachdem dieser Mann nachgefragt hatte, am 16. Oktober, da trifft was anderes ein bei George Lusk.
Ja, ein kleines Päckchen, in braunes Papier eingewickelt. Der Londoner Poststempel ist leider unleserlich. Darin enthalten ist eine kleine Pappschachtel, die ist etwa 7-8 Zentimeter lang. Das Päckchen ist an George Lusk adressiert, allerdings fehlt die Hausnummer. Als George Lusk es öffnet, schreckt er zurück, denn darin ist ein übelriechendes Stück Fleisch und ein Brief, in dem steht mit einer groben und in einem sehr fehlerhaften Stil geschriebenen Handschrift: Aus der Hölle. Mr. Lusk, Sir. Ich sende Ihnen eine halbe Niere, die ich einer Frau entnommen und für Sie konserviert habe. Das andere Stück habe ich gebraten und gegessen. Es war sehr gut. Vielleicht sende ich Ihnen das blutige Messer, mit dem ich Sie herausgeschnitten habe, wenn Sie noch etwas warten. Gezeichnet: Fangen Sie mich, wenn Sie können, Mr. Lusk. Wie man vielleicht schon erkannt hat, ist das der berühmte From Hell Brief. Mhm. Lusk reagierte äußerst angewidert, natürlich, hielt die Zusendung aber für einen geschmacklosen Scherz.
Was ja auch verständlich ist, da ihm das ja öfter passierte, ne? Das muss man dabei immer im Hinterkopf behalten. Würde man jetzt nur einmal gesondert so eine Sendung erhalten, würde man sich ja sofort damit irgendwie zur Polizei gehen, aber er war das ja gewohnt.
Richtig. Er berichtete davon aber in seinem Komitee und die drängten ihn doch bitte dieses Stück Fleisch untersuchen zu lassen. Und so wurde letztlich ein medizinisches Gutachten eingeholt von einem Dr. Reed und er war ziemlich davon überzeugt, dass es sich dabei um eine menschliche Niere handelt. Also wurde eine zweite Meinung bemüht. Man ging ins London Hospital und ein Dr. Thomas Openshaw, das war der Kurator der Pathologie da vor Ort, auch er hielt es für den Teil einer menschlichen Niere. Und zwar für eine sogenannte Ginny-Niere. Das heißt, die Niere einer Person, die alkoholkrank war. Er sagte darüber hinaus aus oder gab an, dass es die Niere einer Frau sei von circa 45 Jahren und dass diese Niere gut 3 Wochen zuvor entfernt sein müsse. Zeitlich wird das also passen mit Addos Niere?
Genau, und von der Beschreibung der Person, der diese Niere entnommen worden sein könnte, passt es ja auch.
Dennoch glaubten die Ärzte nicht, dass es Addos Niere sei, denn bei Addos fehlte die linke Niere. Und man war sich recht sicher, dass dieses Stück, es war ja keine ganze Niere, die da in dieser Sendung enthalten war, sondern nur ein Stück, dass dieses Stück wohl eine rechte Niere sei.
Ja.
Was aber also neben diesem grausigen Beiwerk interessant an dem From Hell Brief ist, ist zum einen die Handschrift, die ist nämlich der Saucy Jack Postkarte sehr ähnlich und natürlich ist es erstmals halt nicht nur ein Brief, sondern es liegt auch was bei, das hatten wir zuvor auch noch nicht. Aber dieses Mal ist die Sprache eine andere, also anders als in dem Dear Boss Brief, aber auch in vielen nachahmenden Bekennerschreiben fehlt jetzt diese spielerische oder auch provokante Sprache. Die hier ist wirklich sehr grob.
Ja, und sie ist auch sehr fehlerhaft. Das ist natürlich beim Vorlesen immer schwierig und schon erst recht in der Übersetzung. Aber im englischen Original ist sie wirklich gespickt von Rechtschreibfehlern.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum der From Hell Letter so so berühmt geworden ist. Also natürlich dieses Stück Niere, was dabei ist, das Stück Niere ist auch nicht mehr erhalten. Das ist verschwunden oder irgendwann entsorgt worden in den Jahren nach den Ermittlungen. Ich bin mir bei dem From Hell Brief gerade nicht ganz sicher. Der war lange Zeit Teil des Black Museums in Scotland Yard. Ich weiß nicht, ob der noch existiert. Aber er war auf jeden Fall sehr beunruhigend oder er ist sehr von der Art her beunruhigend und sehr rätselhaft. Und auch wenn man meint, oder wenn die meisten heutzutage davon ausgehen, dass es nicht echt ist, im Sinne von vom Mörder selber abgeschickt, fasziniert er natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja so, dass wenn überhaupt eines dieser Schreiben echt sein könnte, dann ist es wahrscheinlich dieses, oder?
Ja, könnte man sagen. Es sticht auf jeden Fall heraus, beziehungsweise zum einen haben wir hier keine Hinweise auf einen möglichen Verfasser, wie wir das im Nachgang ja beim Dear Boss Brief bekommen haben. Und von der Art her wirkt er einfach authentischer, aber wirklich sagen kann man es nicht. Es ist auch da wieder spekulativ.
Ja, natürlich. Und vielleicht hat das auch wieder was mit dieser sensationellen Natur des Briefes zu tun, dass man das vielleicht am ehesten annimmt. Aber nichtsdestotrotz, so hört man es oft.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass irgendeiner dieser Briefe, Zusendungen, die es, von denen wir wissen oder die es vielleicht teilweise sogar noch gibt, vom echten Täter stammt. Meiner Meinung nach ist der einzige Hinweis, den der Täter wirklich hinterlassen hat, immer noch das Stück Schürze von Catherine Addos und keiner dieser Briefe.
Glaube ich auch.
Aber kommen wir von einer grausigen Geschichte zur nächsten noch grausigeren Geschichte.
Genau, obwohl sie gar nicht grausig anfängt, beziehungsweise wir wissen vielleicht gar nicht genau, wie sie anfängt, denn wir wollen jetzt ein bisschen über das Leben von Mary Jane Kelly sprechen. Und wenn wir ihr sagen, wir wollen über ihr Leben sprechen, dann kommen wir schon zum ersten Problem. Denn eigentlich so fürchterlich viel ist gar nicht bekannt über Mary Jane. Also von all den Frauen hier, die eine Rolle spielen, ist sie eigentlich diejenige, von der wir am allerwenigsten wissen.
Ja, sie ist ein Mysterium und ich glaube, das macht sie auch so faszinierend im Nachhinein. Und deswegen, das werden wir uns auch nochmal in den nächsten Folgen anschauen. Wenn es Verfilmungen oder Romane über Jack the Ripper gibt, ist insbesondere das letzte Opfer, die Mary Jane Kelly in diesen Geschichten immer, die besonders heraussticht, die entweder besonders hübsch ist, die ein besonderes Schicksal erleidet natürlich oder mit der irgendwas ist, was mit den anderen Opfern nicht ist.
Und das ist schwierig, ne, auf verschiedene Weisen schwierig, weil natürlich da auch wieder Klischees bedient werden. Denn Mary Jane war ja auch das jüngste Opfer von allen und die schon ein bisschen herausstach, jetzt auch in der Beschreibung.
Und auch das vermeintlich hübscheste wohl.
Ja, genau, so hört man es zumindest immer. Genau, das stimmt. Aber sie hatte natürlich auch noch nicht so ein langes, hartes Leben hinter sich wie die anderen Frauen.
Aber was wissen wir denn von ihr? Wir können uns, was das Leben von Mary Jane Kelly angeht, nur auf Angaben von ihrem ehemaligen Lebensgefährten Joseph Barnett berufen. Der hat im Zuge natürlich der Ermittlungen und auch des Inquests zu ihrem Tod das, was er angeblich von Kelly selbst erzählt bekommen hat, wiedergegeben oder das, was vielleicht von Weggefährtinnen von ihr berichtet wurden. Also wir haben da relativ wenig und damit meine ich, es gibt keine offiziellen Dinge wie ein Zensus oder irgendwelche Einträge, wie wir es ja schon mal hatten, in Kirchenregistern, Heiratsurkunden oder ähnliches. Ja, sie ist ähnlich phantomhaft wie ihr Mörder.
Das stimmt. Also es gibt wirklich gar nichts. Wir haben kein Geburtsdatum, wir haben gar nichts von ihr. Barnett erzählt sie, dass sie in Irland geboren worden sei, in Limerick, und dass sie 6 bis 7 Geschwister gehabt habe, davon eine Schwester, und dass sie dann in jungen Jahren nach Wales gegangen sei. Als sie wahrscheinlich um die 16 ist, habe sie da einen Minenarbeiter geheiratet, der Davis geheißen habe. Und dieser Minenarbeiter sei dann wenige Jahre nach der Ehe bei einer Minenexplosion ums Leben gekommen. Ob die beiden ein Kind gehabt haben oder nicht, ist dann auch wieder unterschiedlich, je nach Aussage. Dann sei sie nach Cardiff gegangen, weil sie da Familie gehabt habe. Und dort habe eine Cousine sie dann in die Prostitution eingeführt.
Ist es eine Cousine oder ein Cousin?
Ja, das kann man nicht so genau sagen, ne? Da gibt das Englisch uns das nicht her. Könnte auch ein Cousin gewesen sein, ja.
Genau. Zu dieser Zeit geht es Kelly wohl nicht so gut. Laut Barnett verbrachte sie mehrere Monate auch im Krankenhaus, was immer das bedeuten mag.
Ja, aber auch da gilt, keinerlei Dokumente sind zumindest auf uns gekommen, die das belegen könnten.
Aber du hast gerade schon gesagt, diese Cousine oder der Cousin hatten wohl einen äußerst schlechten Einfluss auf Mary Jane Kelly und sie begann sich zu prostituieren. Und so kam es, dass sie von Wales aus, und das muss ungefähr im Jahre 1884 gewesen sein, nach London kam. Und dort lebte sie wohl die erste Zeit in einem Bordell im West End.
Mhm, genau, und arbeitet da als Edelprostituierte. Und das ist tatsächlich für sie gar kein schlechter Job gewesen. Also sie berichtet später selber auch, dass sie in dieser Zeit in schönen Kutschen gefahren sei und tolle Kleider besessen habe. Und das sind auch alles Dinge, die durchaus möglich sind. Also das war durchaus zu erreichen für eine Frau, die sich eben in so einem besseren Bordell verdingte.
Dort lernt sie auch einen Mann kennen. Vermutlich ein Freier. Und dieser stellt eine ganz ungewöhnliche Bitte an sie. Und zwar möchte er, dass sie ihn nach Frankreich begleitet. Sie willigt auch ein, aber nach gut 2 Wochen kehrt sie bereits wieder nach London zurück. Alleine. Und laut eigener Aussage habe ihr Frankreich nicht gefallen.
Da gibt es jetzt aber auch verschiedene Aussagen dazu. Das ist ganz spannend, denn eine Zeugin sagt zum Beispiel auch, sie sei bei einer Französin ohnehin schon im Bordell beschäftigt gewesen und dass das über diese Züge irgendwie zu dieser Frankreich-Reise gekommen sei. Also so ganz genau weiß man auch das nicht. Aber sie war wohl in Frankreich. Das hört man von verschiedenen ZeugInnen.
Ja, jetzt ist sie allerdings nach ihrer Rückkehr nicht mehr im schönen West End, sondern sie zieht in den berühmten Redcliffe Highway.
Ja.
Auch das ist ein recht berüchtigtes Viertel im East End.
Genau, und lebt dort wohl erstmal bei einer Dame und dann später noch mit verschiedenen Partnern zusammen. Also für gut 2 Jahre.
Ja, da war sich Joseph Barnett nicht so ganz sicher, mit welchem Mann sie zuerst und zuletzt zusammengelebt hat. Ist auch gar nicht so relevant. Barnett selber lernt sie im April 1887 kennen. Zu dieser Zeit wohnt sie auch in einem Dosshaus, und zwar dem Cooley's Lodging House in der Thrall Street in Spitalfields. Und die beiden werden eigentlich von Zeitzeugen als recht angenehmes Paar beschrieben.
Ja, genau. Sie sollen sehr liebevoll miteinander umgegangen sein, aber auch sehr fürsorglich und freundlich gegenüber anderen Menschen aufgetreten sein. Also außer wenn sie sehr betrunken waren, dann waren sie wohl nicht so angenehm, aber naja.
Auch zogen bald beide nach Whitechapel, und zwar in eine Seitenstraße der Commercial Street. Also haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, die Commercial Street ist eine der Hauptverkehrsadern durchs East End, insbesondere durch Whitechapel. Die Whitechapel Road und die Commercial Street, das sind so die beiden Hauptstraßen dort. Letztendlich, und das ist die letzte Adresse, zogen sie im Februar oder im März 1888 in die berüchtigte Dorset Street in Spitalfields. Und die Dorset Street ist eine etwa 120 Meter lange und nur 7 Meter breite Straße gewesen. Die zweigte von der Commercial Street ab. Und was diese Straße auszeichnete, war zum einen ihr Ruf. Sie galt als die schlimmste Straße Londons Ende des 19. Jahrhunderts. So schlimm, dass auch Polizisten nicht alleine dort patrouillierten, sondern immer nur zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt. Und dort gab es eine außergewöhnliche hohe Anzahl an Gemeinschaftsunterkünften, also an diesen Doss Houses. Die meisten davon gehörten nur zwei Personen. Der eine war William Crossingham, der ist jetzt erstmal gar nicht so weiter wichtig für uns. Der andere aber umso mehr, ein John McCarthy.
Genau, aber wir haben auch von Crossinghams Lodging House schon gehört. Und zwar im Zuge der Geschichte von Annie Chapman.
Ja, ganz genau. Zu der Zeit, als Mary Jane Kelly dorthin zog, beherbergte diese Straße pro Nacht ungefähr 1200 arme Menschen. Das kann man noch aus den Erhebungen von Charles Booth, seiner Karte der Armut, herauslesen. Die Dorset Street war wirklich auf dieser Karte tiefschwarz, also da war die schlimmste Form von Elend und Armut.
Aber auch Gewalt, Raubüberfälle und so weiter.
Genau. Die Adresse, in die beide zogen, war aber nicht die Dorset Street selbst, sondern der sogenannte Miller's Court, genau gesagt der Miller's Court 13. Auf der Nordseite der Dorset Street hat ein John Miller in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein paar Häuser bauen lassen und diese kleinen Häuser um einen Innenhof angelegt. Und von der Dorset Street gab es einen kleinen Durchgang zu diesem Hinterhof und von da aus in die kleinen Häuser und Wohnungen. Ursprünglich war das als Miller's Rent bekannt, wurden diese Hinterhofwohnungen später als Miller's Court bezeichnet. Und die Wohnung Nummer 13, Miller's Court Nummer 13, war das neue Zuhause von Mary Jane Kelly.
Ja, und damit hatten sie es eigentlich jetzt im Vergleich recht gut. Ne? Also wir haben ja schon gehört, dass viele der anderen Menschen dort sich keine eigene Unterkunft leisten konnten. Und Mary Jane und Joseph, die haben jetzt ein Zimmer für sich. Also das ist wie so eine kleine Einzimmerwohnung, also wirklich winzig. Aber immerhin mit eigenem Eingang und einem Fenster. Und da passt ein Bett rein, ein Tisch mit zwei Stühlen und eine Feuerstelle. Also so das Nötigste, was man so braucht, haben die für sich privat. Und das ist im East End schon gar nicht mal so schlecht, wenn man zur armen Bevölkerung gehört.
Ja, aber die Beziehung bekam leider auch Risse. Und zwar ziemlich genau am 30. Oktober 1888. Direkt über Kellys Zimmer war ein weiteres Zimmer. Nummer 20, das gehörte dann zur Dorset Street. Der Zugang war auch nicht über den Miller's Court, sondern nur über die Dorset Street zugänglich. Und dort wohnte Elizabeth Prater. Und sie hörte, wie zwischen 17 und 18 Uhr Barnett und Kelly einen heftigen Streit hatten und Barnett die Beziehung beendete. Er verließ sie.
Genau, das Ganze hat auch eine Vorgeschichte, von der wir durch Barnett wissen. Und zwar ging es darum, dass er seinen Job verloren hatte. Und zwar Anfang September. Und dadurch fallen natürlich seine Einkünfte weg. Und deswegen geht Mary Jane dann wieder der Prostitution nach. Außerdem lässt sie auch immer wieder andere Prostituierte bei sich übernachten, also in dieser kleinen Wohnung mitschlafen, weil sie sich eben so große Sorgen machte um die anderen Frauen, weil diese Geschichte um dieses Whitechapel-Phantom, um diesen Mörder natürlich zu der Zeit passierte. Und wie gesagt, alle hatten Angst und Mary Jane hat wohl auch Zeitungen darüber verschlungen, also sie war sehr, sehr besorgt wegen dieser Vorgänge. Und die Tatsache, dass sie diese Zeitungsberichte so lesen konnte, das zeigt ja auch schon einen gewissen Bildungsgrad, vielleicht nochmal ganz kurz ein Exkurs. Sie wird nämlich auch immer wieder als überdurchschnittlich gebildet beschrieben und auch künstlerisch ausgebildet und begabt, sehr gute Manieren, weswegen viele auch vermuten, dass sie vielleicht eigentlich aus einer etwas höher gestellten Familie gestammt haben könnte. Aber zurück zu dem Paar. Joseph Barnett, der findet es gar nicht so schön, dass immer diese fremden Frauen bei ihnen übernachten und denkt auch, dass die einen schlechten Einfluss auf Mary Jane haben und möchte das nun unterbinden. Aber Mary Jane lässt sich nicht davon abbringen und ist nicht bereit, die Frauen, von ihrer Schwelle zu weisen. Und so kommt es eben zu diesem Streit am 30. Oktober.
Ja, Barnett hatte einfach Angst, dass sie sich möglicherweise wieder prostituieren könnte, wenn sie so viel Kontakt und so engen Kontakt mit anderen Prostituierten habe. Denn es kann bezweifelt werden, dass Kelly während ihrer Beziehung zu Barnett sich überhaupt prostituiert hat.
Genau. Also jetzt ist natürlich der Zeitpunkt strittig, ne? Hat sie dann angefangen, als er seinen Job verlor, oder war das dann eben im Zuge dieser Trennung erst passiert? Das kann man nicht sagen, ne? Also es gibt da verschiedene Aussagen.
Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass in der Nacht vom 5. auf den 6. November eine Maria Harvey, das war eine Wäscherin, aber auch Prostituierte, bei Kelly in dem Miller's Court 13 übernachtete. Und damit sind wir dann am Mittwoch, dem 7. November angekommen. Da wissen wir ein bisschen mehr, was und wo Mary Jane Kelly war. Zunächst kaufte sie sich bei ihrem Vermieter John McCarthy für einen halben Penny eine Kerze. Dazu muss man auch wissen, John McCarthy, hatten wir gerade gesagt, dem gehörten da eine Menge Doss-Houses in der Dorset Street, der hatte aber auch zwei Geschäfte, zwei kleine Gemischtwarenläden. Und einer davon war direkt neben dem Durchgang zum Miller's Court. An diesem Tag sammeln sich jetzt auch langsam so ein paar Zeugen, die immer wieder Kelly gesehen haben. Beispielsweise ein Angestellter von John McCarthy namens Thomas Boyer, der wird auch gerne Indian Harry genannt, das war ein ehemaliger Soldat und der hatte wohl auch noch so einen sehr militärischen Habitus. Der sah Kelly mit einem respektabel aussehenden Mann sprechen, abends am 7. November.
Genau, und vielleicht ist an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass Joseph Barnett, die hatten sich ja nun getrennt vor ein paar Tagen, aber nichtsdestotrotz kommt er sie eigentlich so gut wie jeden Tag noch besuchen. Also die haben sich immer noch gern. Und so auch am Abend des 8. November. Da verbringt er dann einige Zeit bei Mary Jane im Miller's Court und eine Freundin, Lizzie Albrook, ist auch anwesend und die drei verbringen so ein bisschen Zeit und schließlich gehen Joseph Barnett und Lizzie um ungefähr 8 Uhr abends und lassen Mary Jane zurück. Was sie dann für die nächsten paar Stunden macht, wissen wir wieder nicht genau, aber gegen 23 Uhr soll sie im Britannia Pub mit einem Mann gesehen worden sein. Und zu dem Zeitpunkt ist Mary Jane wohl schon ziemlich betrunken.
Ja, und auch hier wieder fällt auf, dass dieser Mann wohl ein recht gut gekleideter, respektabel aussehender Herr mit dunklem Schnurrbart gewesen sein soll.
Genau. Um 23.45 Uhr dann sieht eine weitere Zeugin, die für den ganzen Abend auch extrem wichtig werden sollte, nämlich Mary Ann Cox, Mary Jane mit einem Mann in Richtung ihrer Wohnung gehen. Und nach den Beschreibungen von Miss Cox ist das nicht der gleiche Mann, mit dem Mary Jane zuvor im Pub getrunken hatte.
Genau. Mary Cox ist auch eine Nachbarin von Kelly. Sie wohnt auch im Miller's Court. Daher kennen die beiden sich ganz gut. Sie selber ist 31 Jahre alt und eine verwitwete Prostituierte. Und sie sah diesen Mann, der etwa 35 Jahre alt war, von kräftiger Statur und ungefähr 1,65 Meter groß. Er habe ein fleckiges Gesicht gehabt, trug dünne Koteletten und habe einen roten Schnurrbart gehabt. Bekleidet war der Mann mit einem schäbigen langen Mantel. Er hatte wohl einen Billycock, also hatten wir schon mal gesagt, so eine Bellone auf dem Kopf. Und, ein bisschen kurios, er trug a bucket of beer. Also wohl ein Eimer mit Bierflaschen. Mary Ann Cox folgt den beiden in den Miller's Court, weil sie den gleichen Weg hat. Sie wollte sich an dem Abend nämlich nochmal aufwärmen und sah, wie das Paar vor Kellys Zimmer stehen blieb. Als Cox an ihnen vorbeiging, wünschte sie eine gute Nacht und Kelly antwortete, vielleicht ein bisschen seltsamerweise, gute Nacht, ich werde singen.
Ja, und das macht sie auch, kurze Zeit darauf. Da hört Mary Ann Cox nämlich, wie Kelly das Lied A Violet from Mother's Grave singt.
Wer das Lied mal hören möchte, der kann sich das zum Beispiel mal bei Spotify-Vertonungen anhören. Das ist ganz interessant. Das Lied selber ist, glaube ich, von 1886, 1883. Aber man kriegt mal einen ganz guten Eindruck, was für Art von Lieder damals populär waren.
Genau, stimmt. Und sehr populär war dieses Lied in dieser Nacht, denn kurze Zeit darauf, um circa 12:30, fühlt sich eine Nachbarin, nämlich Catherine Pickett, durch das laute Singen von Mary Jane Kelly gestört und möchte sich sogar gerne beschweren gehen, aber ihr Ehemann hält sie dann doch zurück und so stört niemand Kelly in ihrem Singen.
Auch Mary Ann Cox verlässt gegen Mitternacht wieder ihre Wohnung und hört Kelly noch singen. Laut Autopsiebericht muss Kelly zu dieser Zeit auch eine Mahlzeit aus Fisch und Kartoffeln zu sich genommen haben. Gegen 1 Uhr beginnt es zu regnen und Mary Ann Cox, die Nachbarin, kehrt wieder in den Miller's Court zurück. Auch jetzt hört sie Kelly wieder singen und sie sieht auch Licht in ihrem Zimmer. Kurze Zeit später verlässt Cox erneut ihr Zimmer und kehrt allerdings nicht vor 3 Uhr morgens zurück. Kurz nachdem Mary Ann Cox den Miller's Court verlassen hat, hat die Nachbarin über Kelly, Elizabeth Prater, sich sehr betrunken am Durchgang zum Miller's Court aufgehalten. Und zwar habe sie da wohl gut 20 Minuten, also bis ungefähr 2:30 auf ihren Lebensgefährten gewartet. Während dieser Zeit habe sie wohl keinen Gesang gehört, aber auch niemanden den Miller's Court betreten oder verlassen sehen. Als ihr Freund nicht auftaucht, geht sie noch kurz in McCarthys Laden, da unterhält sie sich wohl noch ein paar Minuten und kehrt dann in ihr Zimmer über Kellys Wohnung zurück. Auch da bemerkt sie immer noch nichts Ungewöhnliches und sie gibt auch an, dass sie auf dem Weg die Treppe hinauf einen Lichtschein gesehen hätte, wenn in Kellys Zimmer Licht gebrannt hätte. Und sie hat auch nichts gehört. Sie sagt, die Trennwände sind eigentlich äußerst dünn und wenn Kelly in ihrem Zimmer umhergegangen ist, habe ich das auch immer gehört. Aber muss dazu auch sagen, Prater war ziemlich betrunken.
Genau, aber es ist durchaus möglich, dass Mary Jane zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr zu Hause war. Denn gegen 2 Uhr ist sie wahrscheinlich wieder unterwegs. Denn da trifft sie ein weiterer Zeuge, George Hutchinson, nach eigener Aussage in der Flower and Dean Street.
Wir können ja hier mal seine Aussage aus dem Inquest wiedergeben. Da kriegt man mal einen ganz guten Eindruck.
Ja, das ist wirklich ganz interessant. Das ist eine etwas außergewöhnliche Aussage, wie ich finde.
Als ich die Thrall Street überquerte, kam ich an einem Mann vorbei, der an der Straßenecke stand. Ich ging in Richtung Flower and Dean Street. Dort traf ich Miss Kelly, die ich gut kannte, da ich einige Male in ihrer Gesellschaft gewesen war. Sie sagte, Mr. Hutchinson, können Sie mir ein Sixpence leihen? Also eine Sixpence-Münze. Ich verneinte und sie ging in die Thrall Street, um, wie sie sagte, Geld zu holen. Der Mann, der dort an der Ecke stand, kam auf sie zu, legte seine Hand auf ihre Schulter und sagte etwas zu ihr, das ich nicht hörte. Beide kamen dann langsam in meine Richtung und als sie an mir vorbeiging, lag sein Arm immer noch auf ihrer Schulter. Er trug einen weichen Filzhut, den er leicht über die Augen gezogen hatte. Ich senkte den Kopf, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Er drehte sich um und sah mich sehr streng an. Beide überquerten die Straße in Richtung Dorset Street. Ich folgte ihnen und stellte mich an die Ecke zur Dorset Street. Sie standen etwa 3 Minuten am Eingang zu Miller's Court. Kelly sprach den Mann laut an und sagte, ich habe mein Taschentuch verloren. Er zog ein rotes Taschentuch aus seiner Tasche und gab es Kelly. Dann betraten sie zusammen den Hof. Ich warf einen Blick in den Miller's Court, ob ich sie sehen könne, aber das war nicht der Fall. Ich wartete eine Dreiviertelstunde vergeblich, ob sie wieder herauskäme und ging dann. Der Anblick des so gut gekleideten Mannes machte mich misstrauisch, aber ich befürchtete nicht, dass er der Mörder war. Er trug einen dunklen Mantel mit Fellbesatz, einen weißen Kragen mit einer schwarzen Krawatte, an der eine Hufeisennadel befestigt war. Außerdem dunkle Gamaschen mit hellen Knöpfen über geknöpften Stiefeln und an seiner Weste hing eine massive Goldkette. An dieser Goldkette hing ein großes Siegel mit einem roten Stein. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, 34 oder 35 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint und einen dunklen, an den Enden gezwirbelten Schnurrbart. Er trug kein Backenbart und sein Kinn war glatt rasiert. Er sah aus wie ein Fremder. Ich ging in den Hof und dort blieb ich einige Minuten, aber ich sah kein Licht in der Wohnung und hörte keinen Laut. Ich habe ihn heute Nacht bis 3 Uhr gesucht und könnte ihn überall wiedererkennen. Der Mann, den ich sah, trug ein kleines Päckchen in der Hand, das etwa 20 Zentimeter lang war und einen Riemen hatte. Er hielt es fest in seiner linken Hand. Es sah aus, als wäre es mit einem dunklen Tuch umwickelt. Und in seiner rechten Hand, die er auf der Schulter von Mary legte, trug er ein paar braune Ziegenlederhandschuhe. Er ging sehr leise. Ich glaube, dass er in der Gegend wohnt und ich glaube, ihn am Sonntagmorgen in der Petticoat Lane gesehen zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Kelly schien mir nicht betrunken zu sein, wirkte aber ein wenig aufgedreht.
Ja, also wir sehen eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung dieses Mannes, den er da gesehen haben will. Also ja, so hat er die Aussage getätigt. Wir wissen natürlich nicht, wie wahrheitsgemäß das Ganze dann am Ende wirklich war. Auf jeden Fall fällt ja auf, dass der Gute 45 Minuten lang vor Mary Jane Kellys Tür gewartet haben möchte.
Ja, die Polizei glaubte Hutchinson. Die hielt seine Aussage für sehr verlässlich. Abilene sagte wortwörtlich bedeutsam. Ja, aber warum stand der Typ so lange vor Miller's Court? Möglicherweise, er sagte ja, er war schon mal mit Kelly zusammen. In Anführungsstrichen, also möglicherweise war er auch mal ein Freier von Kelly gewesen. Vielleicht hoffte er jetzt wieder anstehen zu können, um der Nächste zu sein. Man weiß es nicht.
Nee, man kann es nicht sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass um 3 Uhr, also als Hutchinson den Ort verlassen haben will, Mary Ann Cox wieder in Richtung nach Hause in den Miller's Court vorbeikommt an Mary Janes Wohnung. Und zwar ist es sehr, sehr stark am Regnen und wir haben ja schon gehört, dass es auch eine kalte Nacht war und so ist Mary Ann eben die ganze Zeit da am Hin- und Hergehen. Deswegen kommt sie auch so oft vorbei an dem späteren Tatort. Um 3 Uhr also sieht sie kein Licht und hört kein Geräusch aus dem Zimmer Miller's Court Nummer 13. Also das ist ja um den Zeitpunkt rum, als Hutchinson da gegangen sein will. Was ja auch noch ganz interessant ist.
Ja, kurz zuvor, genau. Eine halbe Stunde später, gegen 3.30 Uhr, haben wir eine Aussage von Sarah Lewis. Sarah Lewis war eine Wäscherin und verbrachte die Nacht wegen eines Streits mit ihrem Ehemann bei ihren Eltern. Und ihre Eltern wohnten im Miller's Court Nummer 2. Sie lag die Nacht über viel wach und hörte auch gegen 3.30 Uhr die Kirchturmuhr schlagen. Und um kurz vor 4 vernimmt sie plötzlich, wie eine junge Frau in der Nähe Mord ruft. Aber auch nur einmal.
Genau, und dieser Ausruf, der wird auch von Elizabeth Prater gehört, also der Dame, die über Mary Jane Kelly lebt.
Ja, Prater wird wach, weil ihr junges Kätzchen namens Diddles über ihren Hals tapst. Und sie sagt, Zitat, eine erstickte Stimme hätte sie gehört, die O Mord ruft.
Genau, allerdings reagieren beide Frauen darauf nicht etwa mit Panik oder so, sondern wir haben ja schon gesagt, was das für eine Gegend war und man hörte da Ausrufe wie Mord oder Hilfe oder was auch immer, hörte man da sehr oft. Deswegen reagierte niemand. Und es muss auch nicht im Zusammenhang mit irgendwas stehen, das ist auch ganz wichtig nochmal zu betonen.
Jetzt haben wir wieder Mary Ann Cox und zwar gut 1,5 Stunden später gegen 5.45 Uhr. Glaubt sie zu hören, wie männliche Schritte den Miller's Court verlassen. Dann haben wir wieder einen kleinen Zeitsprung um 7.30 Uhr, wacht Catherine Pickett auf, auch sie wohnt im Miller's Court und verlässt gegen 8 Uhr ihr Zimmer, weil sie auf dem Markt noch ein paar Blumen kaufen möchte. Es ist immer noch kalt und regnerisch und sie möchte sich daher bei Kelly einen Schal leihen. Sie klopft also an die Tür von Miller's Court Nummer 13 und als niemand antwortet, nimmt sie an, dass Kelly noch schläft und geht weiter zum Markt.
Und dann gibt es so ein paar Zeugen, die später aussagen sollten, dass sie Mary Jane Kelly zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr noch an verschiedenen Orten in der Nähe ihrer Wohnung gesehen haben wollen. Darauf gehen wir später nochmal kurz ein, was davon zu halten ist. Um 10.45 Uhr jedenfalls kommt Thomas Boyer, von dem du ja schon erzählt hattest, in den Miller's Court 13, um die Miete bei Mary Jane einzutreiben. Das ist ja ein Mitarbeiter von John McCarthy, also dem Besitzer der Wohnung, und der hat ihn da hingeschickt.
Kurios ist an der Geschichte die Höhe der Miete. Und zwar soll Kelly McCarthy 29 Schilling geschuldet haben. Und das entspräche damals einer Miete von ungefähr 6 bis 7 Wochen. Wir wissen nicht, warum die Schulden so hoch waren. Also warum McCarthy es auch zugelassen hat, dass sich da eine dermaßen hohe Summe angestaut hat. Da gibt es keine Aussagen für, aber es ist zumindest kurios.
Das stimmt.
Boyer geht jetzt zum Miller's Court 13 klopft an die Tür. Es antwortet niemand. Er klopft noch ein zweites Mal und schaut dann durch das Schlüsselloch, ob er irgendwas sehen kann. Aber er sieht immer noch nichts. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle, wo wir einmal das Zimmer beschreiben müssten, die Wohnung Miller's Court Nummer 13. Das ist ein Zimmer von circa 11 Quadratmetern. Und wenn man das Zimmer betritt, blickt man auf der gegenüberliegenden Seite erstmal auf einen Kamin. Darüber hing der minderwertige Druck eines Gemäldes namens The Fisherman's Widow. Auf der linken Seite blickt man durch 2 Sprossenfenster in den Hof. Im ersten, schmaleren Fenster sind 1 oder vielleicht sogar 2 Scheiben zerbrochen und mit einem Herrenmantel verhängt worden. Das heißt, der hing über dem Fenster, um Kälte und Zugluft durch das Loch abzuhalten. Das Fenster befindet sich aber recht nah an der Tür, sodass jemand durch das zerbrochene Fenster greifen könnte und die Tür auch aufschließen könnte. Denn angeblich hatte Kelly oder Barnett die Scheibe selbst eingeschlagen, weil sie den Schlüssel für das Zimmer verloren hatte. Und nun war das so, dass die Tür einen sogenannten Federmechanismus hatte. Das heißt, man konnte die von außen zuziehen, dann war die dicht, aber man konnte von innen sie leicht wieder aufmachen. Durch diesen Federmechanismus. Insofern liegt der Verdacht nahe, dass sie die Scheibe eingeschlagen haben, um die Tür immer selber von außen zu öffnen. Wenn man diese Eingangstür jetzt mit Schwung öffnen würde, dann würde sie gegen einen kleinen Tisch knallen, der rechts von der Tür stand und direkt neben dem Bett. Denn das Kopfteil des Bettes steht direkt an jener Wand, in der sich auch die Eingangstür befindet. Das Fußteil des Bettes entfernte sich ein bisschen von der Wand, das heißt, das Bett stand leicht schräg in den Raum hinein. In einigen Quellen wird noch ein weiterer Tisch in der Nähe des Fensters sowie ein Stuhl erwähnt, aber das ist gar nicht ganz sicher, ob das wirklich so war. Die einzigen Lichtquellen sind ein Kaminfeuer, wenn man es entzünden würde, und aber auch die Kerze, von der wir schon gesagt haben, dass Kelly die 2 Tage zuvor bei McCarthy gekauft hat, die hatte sie in einem zerbrochenen Weinglas auf dem Tischchen neben dem Bett stehen.
Genau, was vielleicht auch nochmal wichtig wäre, ist, dass dieser Kamin, das ist nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, nur so ein Heiz Körper, sondern das ist zum Kochen auch gedacht. Ne? Da hängt auch so ein Kessel und da haben die eben auch Essen zubereiten können.
Richtig. Der Kessel wird übrigens gleich auch noch wichtig. Thomas Boyer geht jetzt um die Tür herum und sieht auch die zerbrochene Fensterscheibe. Er greift hinein und schiebt den Stoff des Mantels beiseite, weil er einen Blick in den Raum werfen möchte, um Kelly zu sehen. Und das, was er dann sieht, das wird er vermutlich nicht mehr so schnell vergessen. Zuerst bemerkt er einige Stücke Fleisch auf dem Tisch neben dem Bett und dann sieht er den schrecklich zugerichteten Körper auf dem Bett liegen und zwar ist dieser kaum noch als Mensch zu erkennen. Mhm. Er ist völlig geschockt und rennt sofort in den Laden von McCarthy zurück und alarmiert ihn über seinen grausigen Fund.
Ja, genau. Und dann kommt erstmal McCarthy mit ihm nochmal wieder mit, guckt selber durch dieses Fenster, um sich zu überzeugen. Und natürlich sind die beiden in heller Aufregung. Das kann man sich ja auch vorstellen.
Ja, wir haben von McCarthy auch eine Aussage, was er da gesehen hat. Wollen wir mal seine eigenen Worte hören?
Ja, gerne.
McCarthy gibt im Inquest an: Als ich durch das Fenster sah, war der Anblick noch grausamer, als ich erwartet hatte. Auf dem Bett lag die Leiche und der Tisch war mit Fleischklumpen bedeckt. Es sah aus wie das Werk eines Teufels. Die arme Frau war völlig ausgeweidet worden. Ihre Eingeweide waren herausgeschnitten und auf den Tisch gelegt worden. Ich hatte sie für Fleischklumpen gehalten. Man hatte ihre Nase abgeschnitten und ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verstümmelt. Auch ihre beiden Brüste hatte man sauber abgeschnitten und neben sie gelegt. Ihre Leber und andere Organe lagen auf dem Tisch. Ich hatte viel über die Whitechapel-Morde gehört, aber einen solchen Anblick hatte ich nicht erwartet. Die Leiche war blutüberströmt und das Bett auch. Die ganze Szene war schrecklicher, als ich sie beschreiben kann. Ich hoffe, so etwas nie wieder zu sehen.
Ja, und so benachrichtigen die beiden Männer dann auch so schnell wie möglich die Polizei in der Commercial Street Police Station.
Dort haben der 36-jährige Inspektor Walter Beck sowie Detective Constable Walter Du Dienst. Du haben wir schon mal erwähnt, der ist später berühmt geworden, weil er Dr. Crippen gejagt und gefasst hat. Und da Du ja so berühmt geworden ist, hat er auch Memoiren geschrieben Anfang des 20. Jahrhunderts und berichtet auch von diesem Tag in der Dorset Street. Man zeigte mir den Raum und ich versuchte die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Also ging ich auch zum Fenster, über dem innen ein alter Mantel hing, der als Vorhang diente und den Luftzug durch das Loch im Glas abhielt. Inspektor Beck schob den Mantel beiseite und spähte durch die Öffnung. Ein Augenblick später taumelte er mit leichenblassem Gesicht zurück. »Um Gottes Willen, du«, rief er, »sieh nicht hin!« Ich ignorierte den Befehl und ging ebenfalls zum Fenster. Als sich meine Augen an das schwache Licht gewöhnt hatten, bot sich mir ein Anblick, den ich bis zu meinem Tode nicht vergessen werde. Das Grauen dieses Raums kann nur der ermessen, der die Pflicht hatte, ihn zu betreten. Die Einzelheiten sind nicht druckbar. Auf dem Bett, das schräg durch den kleinen Raum gezogen war, lagen die Überreste einer schönen jungen Frau. Es war nicht mehr viel von ihr übrig, nur noch ein Skelett. Ihr Gesicht war entsetzlich vernarbt und verstümmelt. Das alles war schon schrecklich genug, aber das Bild, das sich mir bei diesem Anblick am lebhaftesten einprägte, waren die Augen der armen Frau. Sie waren weit aufgerissen und schienen mich direkt anzustarren. Nun passiert das, was wir auch aus den anderen Morden gewohnt sind. Also die Polizeimaschinerie springt wieder an. Gegen 11 Uhr erhält Dr. George Baxter Phillips die Nachricht, zum Tatort zu kommen. Der trifft auch um kurz nach 11 ein. Phillips späht ebenfalls durch das Fenster, um sich zu vergewissern, dass er dem Opfer nicht mehr helfen kann. Die Tür bleibt aber verschlossen. Um 11.30 Uhr ungefähr kommt dann auch Inspektor Abeline. Der hat jetzt das Kommando über die Whitechapel-Mordserie. Und er befiehlt, dass niemand den Hof betreten oder verlassen darf. Inspektor Beck teilt ihm auch mit, dass die Bluthunde bereits angefordert seien und sich auf dem Weg zum Tatort befinden.
Genau, und das ist auch der Grund, warum die Tür verschlossen blieb. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Man wollte erst in den Raum gehen, wenn auch die Bluthunde eingetroffen sein würden.
Genau. Dazu rät auch Dr. Phillips nochmal. Die wollen halt die Fährte und den Tatort nicht verunreinigen. Was aber auch natürlich wieder passiert, ist, dass die Nachricht von einem neuen Ripper-Opfer sich wieder wie ein Lauffeuer im East End verbreitet. Und das führt dann am Ende auch dazu, wir haben ja gesagt, diese Dorset Street, die war nicht sonderlich lang, 120 Meter ungefähr. Von beiden Seiten haben die Polizisten diese abgesperrt und können diese Absperrung kaum aufrechterhalten, weil sich große Menschenmengen ansammeln, die in diese Dorset Street reindrücken und näher zu dem Tatort wollen, um sich das anzuschauen. Gegen 13.30 Uhr, also jetzt über 2,5 Stunden nach dem Auffinden der Leiche, trifft Inspektor Arnold ein und teilt mit, dass die Bluthunde zurückgerufen worden seien und dass man jetzt die Tür zum Miller's Court aufbrechen solle.
Ja, genau. Und das macht man auch, und zwar ziemlich brachial, mit Hilfe einer Axt.
Ja, entweder das, da gehen auch so ein bisschen die Quellen auseinander. Also zum einen, wer bricht auf? Das ist John McCarthy, der Eigentümer der Wohnung. Und man liest zum einen, dass er die Tür mit der Axt eingeschlagen hat, aber auch, dass er mit einer Spitzhacke die Angeln angehoben hat. Also er hat die Tür aus den Angeln gehoben quasi.
Hm.
Ist aber nichtsdestotrotz genauso kurios, denn warum hat McCarthy zu seinem eigenen Besitztum keinen zweiten Schlüssel? Oder, selbst wenn er keinen hätte, warum greift man nicht auch durch das Loch in der Scheibe, um die Tür zu öffnen?
Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, genau.
Ja.
Wir werden es nicht erfahren. Jedenfalls findet man, als man den Raum betritt, neben dem ja schon hinlänglich beschriebenen, Marys Kleidung zusammengelegt auf einem Stuhl, schön ordentlich sauber zusammengelegt. Also sie hatte sich wohl selber entkleidet. Ihre Stiefel stehen ordentlich vor der Feuerstelle.
Ja, und im Kamin hing ein Kessel über dem Feuer, der teilweise geschmolzen war, so als wäre sehr große Hitze auf den Kessel ausgeübt worden. Und im Kamin fanden sich Reste von verbrannten Kleidungsstücken, und zwar von Frauenkleidung.
Mhm. Aber da kann man natürlich auch nicht sagen, wann die verbrannt worden sind. Hat Mary Jane die selbst noch als Heizmittel benutzt? Das hat man ja durchaus getan. So Lumpen zum Beispiel, oder war das eben durch den Täter erfolgt?
Ja, zum einen schreibt Walter Du weiter in seinen Memoiren, als der Raum das erste Mal betreten wurde. Er war einer derjenigen, die das erste Mal reinkamen, war es sehr, sehr stickig und sehr heiß in dem Raum. Das heißt, in der Mordnacht muss das Feuer so angeheizt worden sein, dass halt auch dieser Kessel geschmolzen ist. Und da weiß man nicht, warum das der Fall war und wessen Kleider da auch genau verbrannt wurden. Man geht davon aus, dass die vielleicht noch der Maria Harvey gehört haben könnte, die in der Nacht vom 6. auf den 7. November bei Kelly geschlafen hat.
Ja, aber man weiß es nicht genau, oder? Soweit ich weiß.
Nein, man weiß das nicht genau, nee. Was man aber weiß, ist, denn da gibt es eindeutige Beweise für, dass jetzt ein Tatortfotograf kam. Und das ist auch was ganz Besonderes, denn das ist auch sehr, sehr neu. Und ist sicherlich auch ein Resultat aus dem Druck, den die Polizei verspürte, dass alles genauer dokumentiert werden müsse als in der Vergangenheit. Und es gab Detective Sergeant Arthur Spratling, das war der forensische Fotograf, also sogar diesen Beruf gab es schon. Und der wurde jetzt zum Tatort geholt und hat den Miller's Court fotografiert, von außen, aber auch von innen. Und abgesehen dessen, was er da fotografiert hat, muss man sagen, dass er da eine äußerst gute Arbeit geleistet hat. Denn die Lichtverhältnisse waren nicht gut, sowohl im Hof, aber vor allem auch nicht in dem Zimmer.
Mhm.
Aber er hat... Ja, er hat die einzigen Beweisfotos, die es von den Whitechapel-Morden gibt, gemacht, wenn wir jetzt von den Postmortem-Fotografien absehen. Ich meine sogar, dass es die erste Tatortfotografie überhaupt in der Polizeigeschichte ist.
Ja, das ist ja auch tatsächlich alles gar nicht so einfach gewesen zu der damaligen Zeit. Wie du sagst, die Lichtverhältnisse müssen ja einigermaßen stimmen. Und man kann auch noch schlecht so Detailfotografie machen, wie man das heute kann, weil man ja immer noch mit den fest aufgestellten Kameras operieren muss. Das sieht man auch an den Fotos, die es gibt. Übrigens guckt sie euch nicht an, wenn ihr das nicht sehen möchtet. Also das ist wirklich sehr grausig.
Ja, es ist wirklich entsetzlich. Ich meine sogar gelesen zu haben, er hätte von außen durch die zerbrochene Scheibe das Bett mit der Leiche fotografiert, weil wenn er in den Raum gegangen wäre, um das zu fotografieren, wäre er mit seiner Kamera zu nah dran gewesen, um das ganze... Ja, Geschehen aufs Bild zu kriegen.
Mhm, genau.
Ja, also Tatortfotografie als Zeichen des Drucks der Öffentlichkeit, aber das zeigt sich auch an den Leuten, die jetzt alle da waren. Also am Ende waren mehrere Inspektoren da, Beck, Reed, Abilene, Arnold, viele Detectives, 3, 4, 5 verschiedene Ärzte. Also die Zeitungen haben geschrieben, dass noch nie so viele Männer aus Whitehall, also von Scotland Yard, an einem Tatort gewesen waren.
Ja, es ist ja auch die Folge einer langen Entwicklung, ne? Das ist jetzt immer weiter eskaliert und ja, so kommen halt auch immer mehr Ermittelnde da an den Tatort.
Ja, aber sie müssen halt Präsenz zeigen, ne? Also auch wenn sie da vielleicht gar nichts direkt zu tun haben. Deswegen kommt auch der Assistant Commissioner, also Robert Anderson, an den Tatort.
Ja, und vor allem auch, wie du ja schon erwähnt hast, weil so viele Menschen da zugucken möchten. Ne? Also die drängen eben in diesen Miller's Court und das wird da wirklich eine unangenehme Situation und so ist es auch wichtig, dass die ja auch sehen, dass die Polizei so groß vor Ort ist, dass man sich so sehr bemüht, dass wichtige Menschen in Anführungsstrichen, nein, dass Entscheidungsträger vor Ort sind. Also das ist ja durchaus etwas sehr Öffentliches, so schrecklich das auch ist, ne? Mhm. Das ist übrigens auch ganz interessant, wie sie mit dem Tatort umgegangen sind, denn es war zu dieser Zeit durchaus jetzt auch nicht unmöglich, dass die Öffentlichkeit in so einen Raum, in dem ein Verbrechen geschehen ist, auch hineingelassen wurde. Ne? Also man weiß das aus anderen Verbrechen, dass die Menschen da teilweise auch durchlaufen und sich was mitnehmen oder so. Und hier hat man wirklich auch auf den Tatort aufgepasst. Das ist wirklich nochmal positiv zu erwähnen, was die Polizeiarbeit angeht.
Ja, kurz nach Andersons Eintreffen beginnen auch gegen 14 Uhr ungefähr die Ärzte, die alle vor Ort sind, mit der Untersuchung des Leichnams. Das haben wir gehört, passiert auch teilweise schon am Tatort. Alleine um die Totenstarre einmal festzustellen, die hatte auch hier bereits eingesetzt. Und Dr. Bond insbesondere nimmt an, dass Kelly zwischen 2 Uhr und 8 Uhr morgens getötet worden war. Das ist ein relativ großes Zeitfenster, er kann das nicht genauer spezifizieren, weil, ich habe es ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber der Leichnam war halt sehr weit geöffnet und sehr stark verstümmelt, sodass Körperwärme stärker austreten konnte als bei einem weniger verletzten Körper. Und so versucht er auch seine Vermutung durch die Speisereste zu erhärten, die er im Magen gefunden hat. Auch das hatten wir schon mal erwähnt, dass die Verdauung mit dem Tod, Eintreten des Todes aufhört oder aussetzt. Und mit der zugeführten Nahrung, die er vorgefunden hatte, lässt er letztendlich den Todeszeitpunkt zwischen 1 Uhr und 2 Uhr morgens feststellen, wenn die Nahrungsaufnahme gegen 22 Uhr oder 23 Uhr gewesen sei.
Mhm.
Gegen 15.50 Uhr wurden dann die sterblichen Überreste aus dem Miller's Court entfernt und in die Leichenhalle nach Shoreditch gebracht. Der Miller's Court selber wurde verrammelt, das heißt, die Tür wurde mit Vorhängeschloss verriegelt und auch die Fenster wurden mit Brettern vernagelt. Ja, und dann kommen wir wieder zu dem, was in jedem Fall auch immer passiert, ist, ein Inquest wird einberufen.
Mhm.
Und zwar am Montag, den 12. November, also 3 Tage nach dem Tod von Mary Jane Kelly, eröffnet Coroner Dr. Roderick MacDonald das Inquest im Rathaus von Shoreditch. Und das ist jetzt sehr überraschend. Also, ja, es wird in Shoreditch eröffnet, weil der Leichnam nach Shoreditch gebracht wurde. Aber warum? Sie ist in Spitalfields getötet worden, aber wird aus der Gegend weggebracht. Und das Inquest wird nicht wie zuvor in Whitechapel verhandelt. Und das finden auch die Geschworenen, die Jury, äußerst eigenartig, die da zusammengerufen wird und stellen auch diese Frage an den Coroner. Es entsteht auch so eine kleine Diskussion, die der dann aber relativ rüde im Keim erstickt. Mit den Worten, ich kann den Geschworenen sagen, dass der Gerichtsstand dort ist, wo auch die Leiche liegt und nicht dort, wo sie gefunden wurde. Heutzutage geht man davon aus, dass wahrscheinlich Shoreditch genommen wurde, weil man nicht wieder Wynne Baxter als Coroner haben wollte, der ja für seine Gründlichkeit sehr bekannt war.
Mhm.
Das heißt, man wollte relativ schnell den Mantel des Schweigens über die Sache bringen. Und das ist in dem Fall auch gelungen, denn nach nur einem Verhandlungstag, nach diesem ersten Verhandlungstag, wurde das Inquest beendet.
Was ja schon sehr bemerkenswert ist angesichts dieser Umstände.
Nicht nur bemerkenswert, es ist sogar nicht rechtens. Denn das Inquest geht auf ein ganz altes Zivilrecht zurück. Und die Aufgabe eines Inquests besteht darin, sowohl die Todesursache zu ermitteln, aber auch einen vollständigen Bericht über die Verletzungen zu erstellen, die Identität des Opfers festzustellen und, wenn möglich, den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Und das hat das Inquest in vielen Punkten nicht geschafft.
Die Stimmung in der Bevölkerung wird immer panischer und die Behörden befürchten langsam, dass ihnen das Ganze über den Kopf wächst und man möchte so schnell wie möglich das Ganze über den Tisch bringen.
Ja, je länger so ein Inquest dauert, desto länger hat auch die Presse Zeit, darüber zu berichten.
Genau. Ja, und um Marys Geschichte zum Abschluss zu bringen, am 19. November 1888 wird sie auf dem St. Patrick's Roman Catholic Cemetery in London bestattet. Wieder unter großer öffentlicher Anteilnahme und das kann man sich ja auch vorstellen, denn sie war ja eine durchaus beliebte Person. Sie war auch eine bekannte Person, galt als sehr freundlich und fürsorglich und so haben natürlich auch sehr viele Menschen sie vermisst und von ihr Abschied genommen. Und dass sie römisch-katholisch bestattet wurde, was ja zur damaligen Zeit jetzt nicht unbedingt gewöhnlich war, das lag daran, dass sich sowohl Joseph Barnett als auch McCarthy eingesetzt haben dafür, weil Mary Jane eine Katholikin war und man das für sie unbedingt tun wollte.
Auf ihrem Sarg lagen drei Kränze, einer aus Stiefmütterchen und daran steckte eine Karte mit den Worten: Ein letzter Tribut aus Respekt für Mary Kelly. Möge sie in Frieden ruhen und möge ihr Mörder seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Und auch der Grabstein hatte eine ganz schöne Inschrift, und zwar: In liebevoller Erinnerung an Mary Jeanette Kelly. Niemand außer den einsamen Herzen kann meine Traurigkeit kennen. Die Liebe lebt ewig.
Ja, genau so sollte man sie im Grunde auch in Erinnerung behalten, ne? Als eine sehr liebevolle Person, die von vielen Menschen vermisst wurde.
Das ist die Geschichte von Mary Jane oder Mary Jeanette Kelly. Was nach ihrem Tod und nach ihrer Beerdigung noch stattfand, ist aber auch noch ganz berichtenswert, denn auch das erste Profiling in der Kriminalgeschichte wurde hier durchgeführt. Und zwar hat Robert Anderson, der Assistant Commissioner, Dr. Bond, der ja auch sowohl am Tatort, aber auch in der Leichenhalle die Obduktion durchgeführt hat, gebeten, sich mal bitte die Whitechapel-Morde anzusehen, Obduktionsberichte zu vergleichen und mögliche Zusammenhänge zu erkennen, die vielleicht Rückschlüsse auf den Täter zulassen. Und das ist noch nicht ganz neu, aber wie letztlich das Ergebnis von Dr. Bond aussah, das ist, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, aber es ist eine völlig neue Art der Kriminalermittlung oder der polizeilichen Ermittlungen, denn Bond hat sich wirklich ausgiebig mit den Obduktions- und Ermittlungsberichten von Nichols, Chapman, Stride, Eddowes, aber auch das, was er selber im Falle Kelly festgestellt hat, beschäftigt. Tabram ließ er merkwürdigerweise aus, was auch zu diesen kanonischen 5 geführt hat, dass er nur diese 5 untersucht hat. Und das, was er am Ende geliefert hat, macht Dr. Bond, nicht nur in meinen Augen, aber es macht ihn zum ersten Profiler der Kriminalgeschichte. Und zwar können wir verkürzt wiedergeben, was er in seinem Bericht schreibt. Alle Morde stammen von derselben Person. Also er war davon überzeugt, dass diese 5 von einem Täter getötet wurden. Die Kehlen der Opfer wurden zuerst durchtrennt, bevor Verstümmelungen vorgenommen wurden. Die Opfer wurden im Liegen attackiert. Die Angriffe waren überraschend und schnell, sodass es keine Gegenwehr gab. Es gab auch meist keine Anzeichen eines Kampfes. Seiner Meinung nach muss das Mordwerkzeug mindestens 15 cm lang gewesen sein. Er sagte, der Täter habe keine medizinischen oder anatomischen Kenntnisse, da die Verstümmelungen chaotisch und nicht fachmännisch ausgeführt wurden. Und das ist jetzt neu, er schließt dadurch auf das psychologische Profil des Täters. Er vermutet nämlich, dass der Mörder ein körperlich kräftiger Mann mit großer Kaltblütigkeit und Kühnheit war, dass er vermutlich alleine gehandelt habe und möglicherweise von einer sexuellen oder psychischen Störung getrieben worden sei, insbesondere der sogenannten Satyrasis, also einem krankhaften sexuellen Trieb. Er hält es für unwahrscheinlich, dass der Täter von religiösem Wahn oder Rache motiviert war und vermutlich war er äußerst unauffällig und ordentlich gekleidet und konnte sich in der Gesellschaft normal bewegen. Dann macht er auch noch Rückschlüsse auf den sozialen Hintergrund, indem er sagt, vermutlich ein Einzelgänger ohne feste Arbeit, aber doch schon mit einer kleinen Rente oder irgendeiner anderen Einkommensquelle. Und Menschen in seiner Umgebung, die könnten das Verhalten dieses Mannes als sehr merkwürdig empfinden, haben aber dann trotzdem vermutlich keine konkreten Beweise für seine Täterschaft. Und auch wenn er jetzt aus heutiger Sicht das ein bisschen dilettantisch wirkt und auch sicherlich falsche Schlüsse gezogen werden, ist das das erste kriminalpsychologische Täterprofil oder Profiling. Und dass auch hier mit medizinischem Fachwissen auf psychologische Einschätzung und psychologische Einschätzung kombiniert werden, ist neu.
Genau, denn zur damaligen Zeit steckt ja eh so eine Psychologie in der Kriminalistik noch total in den Kinderschuhen. Also so etwas wie eine psychologische Betrachtung von Täterinnen und Tätern, das gibt es noch gar nicht regelhaft. Und umso spannender ist natürlich, dass das hier mit Einfluss nimmt.
Genau, und er stößt damit halt ganz kleine Entwicklungen an, die zu den Methodiken führen, die heute verwandt werden.
Genau, überhaupt die Idee, sowas zu machen, ist eben neu. Ich finde an dieser Stelle aber auch Mary Jane als Person nochmal interessant zu erwähnen, weil sie sich ja doch etwas unterscheidet von den anderen Frauen, die wir schon kennengelernt haben jetzt in unseren letzten Folgen. Und zwar ist sie ja zum einen deutlich jünger zum Zeitpunkt ihres Todes. Sie war ja erst um die 25 Jahre alt, also noch eine junge Frau. Sie war neben Elizabeth Stride die einzige Frau, die Berufsprostituierte war, zumindest zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben. Wir wissen ja nicht genau, ob sie das noch getan hat, als der Mord geschah. Aber zumindest hatte sie sich mal als Prostituierte auch selber definiert und hat damit ihren Lebensunterhalt bestritten. Und die Tat ist auch die einzige, die in einer Wohnung, also in einem abgeschlossenen Bereich hinter Türen und so weiter stattfand. Also das unterscheidet sich ja auch vom Tatort her von den Angriffen auf die anderen Frauen, von den Taten.
Ja.
Also sie passt nicht in das Altersprofil. Sie hat einen anderen Hintergrund als die anderen Frauen, mal abgesehen von Liz Stride.
Ja, zumindest wissen wir es nicht, ne? Also sie war Berufsprostituierte. Wir wissen einfach nicht, wie sie vielleicht sonst noch Geld verdient hat. Also hat sie irgendwo geputzt, hat sie irgendwo gearbeitet, hat sie auch diesen Krimskrams und diesen Nippes verkauft, wie das viele andere gemacht haben.
Genau,
das,
genau.
Das wissen wir alles nicht.
Nee, aber sie ist zumindest eine der einzigen Frauen, wo wir wirklich auch durch Zeugenaussagen wissen, dass sie sich auch prostituiert hat. So, zumindest zu einem Zeitpunkt, sowas.
Es ist ja interessant in der Nachbetrachtung, denn dass nicht alle Opfer des Rippers Prostituierte waren,
genau,
ist ja erst im Bewusstsein wirklich seit einigen Jahren. Zuvor hat man immer gesagt, Jack the Ripper, ja, das muss doch der gewesen sein, der die Prostituierten alle getötet hat.
Genau.
Und das haben wir hoffentlich jetzt in diesen und auch in den vergangenen Folgen dargestellt, dass das halt nicht so ist. Das waren nicht alles Prostituierte. Das waren alles Unglückliche, wenn man so möchte, unglückliche Frauen im East End. Aber sie waren nicht alle Berufsprostituierte, wenn überhaupt vielleicht Gelegenheitsprostituierte aus der Not heraus.
Genau, aber belegen lässt sich das eben in vielen Fällen auch nicht und das ist einfach nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Darum möchten wir auch gerne nochmal auf unsere Literaturlisten verweisen. Da könnt ihr euch auch selber gerne nochmal weiter belesen.
Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass sie immer als Opfer des Rippers betrachtet wird, da es auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Gehen wir erstmal nur von der Inszenierung des Opfers aus. Das hat er ja mit Kelly auf die Spitze getrieben. Also der hat sich die Zeit genommen und hat von der armen Frau im Grunde nichts mehr übrig gelassen. Das ist ja eine absolute Inszenierung.
Ja, in der Tat.
Dann haben wir auch gesagt, ja, Tatwaffe Messer finden wir ja auch. Die Fixierung auf den Unterleib hier auch, nicht nur, aber auch das ist Teil der Tat gewesen. Und sie muss, das, also wir haben euch jetzt so ein bisschen die Obduktionsberichte erspart, aber sie muss auch durch den Kehlenschnitt ums Leben gekommen sein.
Genau, auch die Zeit stimmt, also die Tatzeit ungefähr zumindest.
Richtig.
Ja, also ich finde nur interessant, dass es hier deutlich auch Unterschiede gibt im Vergleich. Gerade jetzt, wo wir die Lebensgeschichten der Frauen eben auch ein bisschen genauer gehört haben oder uns angeschaut haben.
Genau. Was halt oft erwähnt wird, ist, dass wir in den Taten eine Eskalation sehen. Und deswegen liegt es nahe zu vermuten, dass es möglicherweise derselbe Täter gewesen sein könnte.
Genau, und vielleicht war ja auch der Tatort, der ja so andersartig war, mit Schuld daran. Oder das war ja vielleicht mit Grund.
Ja, er konnte auf jeden Fall davon ausgehen, nicht so schnell gestört zu werden.
Genau,
ne?
Genau. Ja, also wie gesagt, es sind ja alles nur Diskussionspunkte oder Punkte, die man sich mal ansehen kann. Alles das ist aber eher Teil dieser Mythenbildung. Das soll uns ja darum gehen. Und natürlich, diese Eskalation ist was, das die Menschen natürlich noch mehr in Aufruhr versetzt. Ne? Das ist ganz klar. Und dieses Phantom noch weiter ja manifestiert.
Ja, apropos Mythos und Eskalation. Es wird auch immer wieder behauptet, dass der Mörder das Herz von Mary Jane Kelly mitgenommen hat. Ja, man weiß es nicht. Es gibt unterschiedliche Berichte. Dr. Bond hat gesagt, dass das Herz aus dem Körper entfernt worden sei. Es findet sich jedoch keine Aussage, ob das Herz auch vom Tatort entfernt wurde. Denn wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Der Täter hatte Kelly ja sehr stark verstümmelt und Körperteile und Stücke überall im Raum verteilt. Und man weiß halt nicht, ob das Herz darunter war. Da finden sich keinerlei Aufzeichnungen.
Ja, genau. Und gerade dieses Motiv des Herzens ist ja etwas, das dann die Fantasie der Menschen noch umso mehr beflügelt hat, ne? Gerade im Zusammenhang mit dieser.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können sehen, wo es herkommt. Das kommt aus der Presse auch wieder. Da gibt es die Artikel, wo behauptet wird, dass der Mörder dieses Körperteil mitgenommen hätte. Dann gibt's auch genauso gut wieder die Presseberichte, wo gesagt wird, nein, aus guter Quelle weiß man, dass alle Körperorgane da gewesen wären. Letztendlich wissen wir es nicht. So, dass in der Popkultur das Herz dann auch wie in dem Film From Hell im Kessel verbrannt wird.
Ja, richtig. Und es zeigt ja nur wieder, wie das eben beiträgt, ne? das ist ja unsere Frage hier, wieso wird dieser Mythos derart gewaltig? Und das ist eben auch ein Puzzleteil des Ganzen. Weil natürlich, wie gesagt, das passt auch zu der Erzählung. Es passt auch zu dem Bild, das man von Mary Jane Kelly im Nachhinein gezeichnet hat. Dieser ja sehr attraktiven jungen Frau, die eben auch körperlicher Liebe nicht abgeneigt war, nicht? Und das ist natürlich auch so ein Bild, dass ihr dann das Herz gestohlen wird und so. Das, ja, alles das trägt dazu bei.
Oder war es vielleicht gar nicht Kelly, die da lag?
Ja, genau.
Auch das ist ein Topos, der immer wieder auftaucht, ne? Du hattest es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, dass es viele ZeugInnen gab, die behauptet hätten, sie hätten Kelly morgens noch gesehen.
Ja, und sich sogar mit ihr unterhalten teilweise. Und nach dem Datum befragt, ja, waren die alle sicher, das müsste dieser Tag gewesen sein. Also zumindest haben sie das ausgesagt.
Aber es konnte nie eindeutig bestätigt werden. Es gibt teilweise sehr begründete Zweifel an diesen Aussagen, mhm, oder sie konnten halt nicht untermauert werden, ob das wirklich der Fall war. Auf jeden Fall widersprachen sie alle den festgelegten Todeszeitpunkten der Mediziner. Aber das ist sicherlich auch ein Punkt des Mary Jane Kelly Mythos innerhalb des Ripper Mythos, dass gesagt werden kann, ja, wir wissen, sie ist genauso phantomhaft wie der Mörder, wir wissen eigentlich gar nicht viel von ihr. Vielleicht war sie am Ende auch gar nicht das Opfer, sondern vielleicht war es eine von jenen unglücklichen Frauen, die bei ihr übernachtet haben.
Ja, genau, und Joseph Barnett, also ihr Ex-Partner, spielt dabei auch immer noch so eine Rolle in dieser Erzählung, ne? Weil man will sie auch mit ihm zusammen gesehen, ja, haben, als sie eigentlich schon tot gewesen wäre.
Hinzu kommt halt auch, es war äußerst schwierig, sie überhaupt zu identifizieren.
Genau, und Joseph Barnett hat das schließlich anhand ihrer Augen getan. Und ich meine, wenn er nun drin gesteckt hätte in dieser Verschwörung, dann hätte er natürlich alles behaupten können. Und so bleibt natürlich für Verschwörungstheorien jede Tür offen.
Wie immer.
Aber gerade solche Dinge befeuern eben immer weiter den Mythos um Jack the Ripper.
Das ist eine ganz gute Überleitung, denn das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir über die letzten Opfer der Whitechapel-Mordakte berichten, um dann zu schauen, warum heißt es immer, der Ripper habe mit Mary Jane Kelly sein letztes Opfer gefunden. Wie sind da in dem Verhältnis die weiteren Opfer zu sehen? Das alles wollen wir in der nächsten Folge uns mal genauer anschauen.
So ist es, und dann werden wir wieder ein paar Lebensgeschichten hören. Wenn auch leider nicht mehr so ausführlich wie die, die wir jetzt schon berichten konnten. Denn auch die Lebensgeschichten der Canonical Five, der sogenannten kanonischen Fünf, sind am besten erforscht, so ist es einfach. Aber wir werden natürlich erzählen, was wir finden können, und hoffen, dass ihr uns dann auch nächstes Mal wieder mit begleitet in das Leben dieser interessanten Frauen Ende des 19. Jahrhunderts in London.
Wir freuen uns auf euch. Bis nächstes Mal.
Bis dann. Tschüss.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.